Am vergangenen Freitag sind die Preise für Edelmetalle deutlich eingebrochen. Gleichzeitig verloren auch andere Anlageklassen massiv an Wert. Darunter Aktien, Industriemetalle und Kryptowährungen. Während einige Analysten von normalen Gewinnmitnahmen sprechen, verweisen andere auf Liquiditätsengpässe, einen abgesagten Irankrieg, mögliche Bankenrettungen oder sogar auf einen gezielt geplanten Crash. Über diese Entwicklungen spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsfachmann Thomas Bachheimer. Einen schönen guten Tag, Herr Bachheimer. Herr Bachheimer, was steckt Ihrer Einschätzung nach wirklich hinter diesem Kurssturz? Und konnte man ein solches Ereignis im Vorfeld bereits erkennen?
Ja, was wir gesehen haben am Freitag, das war ja kein Markt, sondern das war eine sogenannte Operation. War kein natürlicher Abverkauf. Man hat ja keine Panik unter den Edelmetallanlegern verspüren können, sondern es war in Wirklichkeit nichts anderes wie ein koordiniertes Entlastungsmanöver für das Fiat-System. Man musste das Dollar-System einmal mehr retten, weil man eben gesehen hat, es gab extreme Volumenszuspitzungen, man hat die Margin verändert, also die Margin-Sätze, das heißt, das, was man hinterlegen muss, um einen Silber- oder Goldkontrakt zu handeln, das hat man wirklich extrem in die Höhe geschoben und es hat bei den Makrodaten keine Vorwarnungen gegeben. Im Gegenteil, es war ja so, als wenn das Gold und Silber weiter eben ansteigen müsste. Und das ganz Besondere daran war, dass im physischen Markt hat es am Montag keine Anschlussverkäufe gegeben. Das heißt, ich stelle jetzt einmal eine gewagte These auf, Gold war im Begriff, ein Kippsignal zum Fiat-System, also US-Dollar und Euro, dass die jetzt dann langsam untergehen, abzugeben und ein neues Allzeit-High verbunden mit Verschuldungsquoten, die wir alle kennen, BRICS-Gerüchten und Vertrauensverlust, der insgesamt im Westen eben da ist, das wäre zu toxisch gewesen, vor allem auch für die Anleihen, weil wir vor dem Hintergrund, man muss diesen Goldabverkauf auch sehen, Hintergrund Anleihen, weil die wären ja auch unglaubwürdig. Und die ganzen politischen Erzählungen wären halt dann gestorben, kurz gesagt. Man hat Gold nicht verkauft, weil man es nicht will, sondern man hat Gold auf Papier verkauft, weil jemand es eben zu sehr wollte und man durfte den Preis eben nicht steigen lassen.
Aber wer kann jetzt überhaupt so große Mengen an Gold oder auch Silber kaufen oder eben verkaufen, dass die Preise innerhalb weniger Stunden derart massiv dann trotzdem einbrechen?
Ja, das machen wir jetzt, da nähern wir uns im Ausschließungsverfahren an. Also die Privatanleger kennen das einmal nicht. Die Family Offices, die Funds und die Trusts können das auch nicht. Zentralbanken könnten es machen, es aber nicht, weil die kaufen und verkaufen sehr leise. Das erfahren wir dann immer erst viel später. Und der Markt, wie man so schön sagt, ist es schon gar nicht. Gern hat man, wenn man was verstaatlicht und man will ja mittlerweile im EU-Raum, aber auch in Amerika ja alles in die Hände der Politik treiben, sagt man dann immer Marktversagen als Ausrede, aber der Markt kann das nicht. Also solche Volumina können ja eigentlich nur von Institutionen bewegt werden, die unbegrenzt Kredit haben, die Margin-Ausschließungen haben, Ausnahmen haben. Das heißt, die müssen nicht diese hohen Margin-Leistungen erbringen, um einen Kontrakt eben zu verkaufen und die keine Lieferabsicht besitzen. Also wir sprechen jetzt von den Bullionbanken und von den ganzen anderen Wall Street-Lausern, die sich auf den Weltmärkten herumtreiben, im Geheiß der Politik. Es sind dieselben Institute, die seit Jahrzehnten den Goldpreis quasi betreuen, oder ihr eigentlich schon ableben, dadurch eben verlängern, dass man halt Gold- und Silberpreise immer wieder betreut. Und die machen das nicht aus Bosheit, sondern die machen das, weil ein explodierender Goldpreis, so wie wir es in den letzten 6 Monaten gesehen haben, zeigt, Fiat-Geld ist am Ende, sie werden auch am Ende. Die Politik sagt ihnen, jetzt hat's einmal ordentlich ein und das ist eben am Freitag passiert. Aber wie gesagt, wir sind jetzt, während wir sprechen, Gold- und Silberpreisen auf einem Niveau vom letzten Dienstag. Das heißt, der Rücksetzer, ja, er war zwar gigantisch, aber die Anstiege waren halt auch gigantisch.
Der Kurseinbruch bei den Edelmetallen fand ja an der Chicagoer Terminbörse COMEX statt, wo Metalle vor allem in Papierform gehandelt werden. Können Sie unseren Zusehern bitte kurz erklären, wie dieser sogenannte Papierhandel genau funktioniert? Und waren es in diesem Fall tatsächlich nur Verkäufe auf dem Papier, die diesen Crash ausgelöst haben?
Ja, wie gesagt, also die Anschlusskäufe an physischen Märkten waren halt nicht so großartig, dass man das am Montag oder Dienstag bemerken hätte können. Ich war selber an Derivatenbörsen, ich war eingetragenes Mitglied an der Eurex in Frankfurt und das in 90er Jahren und Nuller Jahren. Und ich weiß, wie man das macht und wie man das spielt und wer dann die ganz großen Dinge spielen kann, während die normalen Institutionen ja strengstens überwacht sind, sind die Big Player dann plötzlich einmal dann da sind mit Verkaufsaufträgen, wo man sagt, das ist das halbe der Welt GDP, aber die werden eben nicht überwacht. Und dort, es wird an der Comex zum Beispiel werden gehandelt Futures, Optionen, Swaps und synthetische Derivate. Und das sind alles Instrumente, die können, die bewirken, dass ich zum Beispiel etwas verkaufe, was ich nicht besitze, um es ganz kurz für Laien auszudrücken. Und wenn ich das um 100 verkaufe und ich kaufe es um 90 zurück, mache ich sogar einen Gewinn. Das müssen diese Institutionen gar nicht machen. Die müssen nur schauen, dass die Edelmetallpreise halt ziemlich am Boden bleiben. Und dann nutzen sie halt gewisse Fenster oder Slots, um eben das zu tun. Noch bemerkenswert bei der Comex ist, und da bin ich jetzt sehr konservativ, für jede Unze Gold und Silber, was die da vorrätig haben in Chicago oder in den Lagerstätten für Chicago, gibt es 50 bis 100 Papieransprüche, und ich sage es noch einmal, das ist konservativ, und nach den Tagen und Wochen und Monaten ist es noch viel mehr. Also dieser Crash, das weiß man jetzt schon, war ein reiner Papierreset, um eben die offenen Short-Positionen von gewissen Bankinstitutionen eben zu retten. Short heißt eben, ich habe was verkauft, was ich nicht habe und möchte es billiger eben zurückkaufen. Aber das physische Gold hat eben, wie gesagt, den Besitzer nicht gewechselt. Es wurde kein einziger Tresor wirklich leer geräumt, aber Millionen von Kontrakten haben eine Preisrealität simuliert, so wie wir wirklich ja nur mehr in Simulationen leben, wenn man sich das Finanzumfeld, aber auch das Politikumfeld anschaut. Und das ist vergleichbar, was da am Freitag passiert ist, ist vergleichbar mit, wenn man den Meeresspiegel senken würde, indem man einfach die Landkarte neu zeichnet. Also man zäumt das Ganze von hinten auf, hat keinen Sinn, und die Realität wird sich irgendwann brechen. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber.
Hat nun eigentlich der Zeitpunkt des Kursverfalls eine besondere Bedeutung? Der Einbruch ereignete sich ja, wie auch andere markante Börsenbewegungen, an einem Freitagnachmittag in den USA, zudem am Monatsende, was auf das Glattstellen von Short-Positionen hindeuten könnte, wie Sie auch schon kurz erwähnt haben. Was sagen Sie dazu?
Ja, na, dass das kein Zufall ist, ist klar. Wir kennen diese Edelmetallpreisbewegungen meistens am Sonntag in der Nacht Europa, der Morgen im asiatischen Handel, Amerika schläft, Europa schläft, und da kann man, weil da ist ein dünner Handel und da kann man am meisten bewegen mit dem wenigsten Geld. Aber auch der Freitagabend war gut, Asien hat geschlafen, Europa ist gerade heimgefahren aus dem Büro, und dann haben die Amerikaner am Freitagnachmittag eben wirklich zugeschlagen. Du hast eine dünne Liquidität an diesen Wochentagen oder an dieser Zeit der Woche, eben Freitagnachmittag. Du hast keine politische oder geldpolitische Reaktion, weil eben die Notenbanken ja auch schon alle am Heimweg sind. Und man kann übers Wochenende dann noch über die Medien auch die Narrative kontrollieren. Das darf man ja nicht vergessen, weil da wird dann gleich nachgesendet. Die wichtigen Analysten und die Mainstream-Medien sagen ja dann, naja, jetzt ist das vorbei und das war ein Buying Frenzy und das war Hysterie. Aber in Wirklichkeit ist es eben nicht vorbei, aber die Narrativkontrolle ist halt da dann auch gegeben, weil die dann zwei Tage Vorsprung haben. Monatsende wiederum bedeutet, man muss da gewisse Bücher schließen, es werden Margin Calls eben gemanagt, verrechnet, angepasst, und Verluste muss man dann natürlich auch noch verrechnen, und da passt es halt ganz gut, wenn man dann im Silberpreis einen 33% Hit nach unten hat, genau am 31., dann schauen die Bücher nicht so beschissen, entschuldigen den Ausdruck, aus, wie sie eigentlich wirklich sind. Und das sehen wir ja dann am Dienstag und am Mittwoch darauf folgende. Jetzt sind wir ja eh schon wieder höher. Aber man wollte den Preis entrücken, bevor die ganzen neuen Monatsstatistiken, Fondsberichte und Bilanzbewertungen rauskommen. Gold darf halt niemals am Monatsende stark in den Charts stehen. Die Monatscharts sind das, was Zentralbanken nämlich wirklich fürchten, weil alle Banken sich dann ja neu adaptieren müssen fürs nächste Monat. Und da kann man dann schon einiges Negatives erleben. Und deshalb ist es kein Zufall. Freitag und 31. Da geht dann was weiter.
Wer hat denn nun grundsätzlich ein Interesse an niedrigen Gold- und Silberpreisen? Und welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach dabei ein Institut wie JP Morgan?
Ja, grundsätzliches Interesse haben alle, die von diesem Fiat-Status quo, den wir jetzt noch, aber der in diesem Jahrzehnt, also in dieser Dekade vorübergehen wird an uns, dieser Kelch, aber die davon leben. Das sind einmal Staaten, die Politiker, die sich nur mehr durch Schulden finanzieren. Die Schulden werden ja mit Fiat-Geld kreiert. Zentralbanken, die die Inflation bekämpfen, indem sie sie neu definieren, die Inflation, und die Banken, die natürlich aufgeheißt Politik eben am Papiergoldmarkt short sind. Die haben natürlich großes Interesse an solchen Manipulationen. Bei JP Morgan muss man sagen, der, ja, Bullionbanken sind bösewichtig gewesen. Im Moment, glaube ich, ist JP Morgan nicht wirklich der Bösewicht, sondern einfach ein Systemplayer. Er handelt im Auftrag für Marktstabilität, für das Vertrauen des US-Dollars. Also die müssen politische Befehle ausführen. Und das natürlich auch die geopolitische Ordnung muss ja hier auch gerettet werden. Und ein starker Goldpreis, wie schon öfters erwähnt, ist sehr schlecht für den US-Dollar. Und wir wissen ja, dass die Vereinigten Staaten heuer den 250. Geburtstag feiern. Und ich habe auch auf eurem Sender schon voriges Jahr angekündigt, dass wir 2026 ein hartes Jahr haben werden, weil die Amerikaner alles tun werden, damit der Dollar nicht noch weiter einkracht oder noch nutzloser wird im Jahr 2026. Die wollen sich ja besonders stark darstellen. Und deren Ironie aber an der ganzen Geschichte von JP Morgan als Helfer, JP Morgan hat enorm geholfen dem Staat mit den Shortbeständen. Aber wie wir seit geraumer Zeit wissen, haben die riesige physische Long-Bestände, also die besitzen Gold und Silber und mussten halt an diesem Nachmittag und wahrscheinlich noch an diversen anderen Nachmittagen gegen ihre eigenen Interessenslagen wahrscheinlich handeln. JP Morgan war es also genau, was echtes Geld ist und was nur politisch bedrucktes Beruhigungspapier ist, aber es musste sich an diesem Freitag eben für das entscheiden.
Die fundamentalen Rahmenbedingungen, Inflation, hohe Verschuldung, Rohstoffknappheit oder auch die geplante BRICS-Währung auf Rohstoffbasis haben sich ja nicht verändert. Zudem hat Donald Trump angekündigt, eine strategische Rohstoffreserve aufbauen zu wollen. Sollte man also weiterhin in Gold und Silber investiert bleiben und müssen Anleger künftig erneut mit ähnlichen starken Kurseinbrüchen rechnen?
Naja, die fundamentalen Gründe haben sich natürlich überhaupt nicht verändert, nur weil jetzt da dieser Freitag passiert ist. Die Schulden explodieren nach wie vor und werden noch stärker steigen. Die Zinsen werden wahrscheinlich auch durch diesen neuen Notenbankpräsidenten steigen, damit man sagt, man ist stark, aber man handelt gegen das eigene Budget. Die Inflation bleibt natürlich strukturell. Solange wir Fiat-Geld haben, werden wir Inflation haben. BRICS denkt allerdings rohstoffgedeckt. Das sollten wir natürlich auch machen. Und das Gesamtvertrauen ins System verschwindet natürlich, weil sonst hätten wir zuvor nicht diese enormen Anstiege gehabt. Man darf nicht vergessen, Silber ist ja um 70% gestiegen vom 1. Jänner bis zum Crashtag. Also das ist ja auch nicht ohne. Und ein Jahr davor hat man auch noch 160% zugelegt. Und wenn Donald Trump über strategische Rohstoffreserven laut nachdenkt und darüber spricht, dann ist das ja kein Hobbyprojekt. Und wenn dann BRICS über Rohstoffe nachdenken, Trump über Rohstoffe nachdenken, dann sollten wir es auch tun. Und wir sollten maximal Cash für unsere Telefonrechnungen und Stromrechnungen haben. Aber der Rest sollte dann schon in ehrlichem Geld oder in richtigem Geld gelagert sein. Und das sind meiner Meinung nach Rohstoffe. Und die Frage, ob es weitere Einbrüche geben wird, ja, natürlich. Denn jedes Papiergeldsystem stirbt natürlich ruckartig und nicht linear. Deswegen, wir werden jetzt ein paar solche Bewegungen haben. Der Goldanleger, da ist es ein bisschen moderater, aber Silber ist halt natürlich, geht's etwas volatiler und schwankungsbereiter. Und dadurch muss man natürlich ein bisschen die A-Backen zusammenkneifen, wenn man diese Metalle hat. Also Es wird ein bisschen aufregender werden, aber strukturell geht das, kann das nur raufgehen, weil die Kaufkraft des Geldes nur runtergeht. Und Gold, meine Damen und Herren, ist kein Trade. Gold ist die Exit-Liquidität aus dem Fiat-Experiment, das wir seit 1971 haben. Aber das ist eben, wie gesagt, nur ein Experiment und wird jetzt grandios scheitern demnächst.
Ja, und zum Abschluss noch etwas Leichteres. Herr Bachheimer, Sie leben ja in Dubai. Dort wurde jetzt kürzlich angekündigt, eine Straße aus echtem Gold bauen zu wollen. Ist das eine Machtdemonstration und werden Sie demnächst tatsächlich über Gold zur Arbeit spazieren?
Naja, Dubai denkt einmal anders. Der arabische Raum denkt auch anders. Während der Westen über CO2-Zertifikate philosophiert, sagt man dort, na, Werte müssen sichtbar sein. Wir kennen das in der arabischen Kultur. Wir wissen das von den Kuwaitis in den 70er und 80er Jahren und auch von den Saudis. Die zeigen dann schon, was sie haben. Ob diese Straße, die geplante, wirklich aus Gold sein wird oder nur symbolisch, das ist eigentlich völlig egal, weil es ist die Botschaft, die zählt. Und die Botschaft ist, wir haben's, wir zahlen's und wir schauen uns nicht dafür. Und das ist schon recht interessant. Aber ich glaube nicht, dass ich persönlich auf Gold jetzt zur Arbeit spazieren gehe. Ich werde weiterhin auf Asphalt fahren mit dem Auto. Aber man lebt halt hier in einer Region, die eines begriffen hat. Gold ist kein barbarisches Relikt, was man uns im Westen einreden will. Es ist eine Sprache. Und diese Sprache versteht man eben im Golfraum, während man in Europa noch Gendersternchen auf Geldscheine malen würde, bevor man sie in die Ukraine sendet. Wenn man denn noch Geldscheine hätte, wird hier schon geklotzt und nicht gekleckert und man sagt halt, was man hat. Aber ich glaube, das hat mehr Symbolkraft, als dass das die Wirklichkeit sein wird.
Wir werden es sehen, spätestens in den Social-Media-Netzwerken, falls es so kommen sollte, würde ich mal sagen.
Ja, mit Sicherheit.
Herr Bachheimer, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung.
Christian, Dankeschön.